Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil meines Interviews mit Max Jesch von IBM zum Thema KI-Agenten für Unternehmen. In den ersten beiden Teilen haben wir darüber gesprochen, wie sich der private und geschäftliche Anwendungsfall von KI-Agenten unterscheiden, mit welchen Herausforderungen KMUs bei der Einführung von KI-Agenten konfrontiert sind und welche Rolle das Context Engineering bei der Entwicklung von KI-Agenten spielen wird. Wer die ersten beiden Teile noch nicht gehört hat, sollte dies unbedingt zuerst tun. Heute gehe ich mit Max Schritt für Schritt durch, wie Unternehmen einen KI-Agenten einführen sollten und was es dabei zu beachten gibt. Und jetzt geht es direkt weiter mit dem Interview. Viel Spaß beim Hören. Du hattest schon mal gesagt, wenn ein Unternehmen jetzt irgendwas machen will und also ich sag mal einen Fall hat, wo der Verdacht besteht, dass ein KI-Agent die Lösung ist.
Der Verdacht besteht, schöne Formulierung, ja.
Und das dann eben halt mal aufgeschrieben hat, vielleicht sich mal auch das Scoping, also das, dieses Begrenzen des, der Aufgabe auch schon hinter sich hat. Wie könnte sowas grob weitergehen? Wie könnte ich das von der Idee zu, ich habe es im Einsatz, wie werden so die Schritte grob?
Ja, das sage ich dir quasi das, was dir wahrscheinlich auch jeder sagt, den du so eine Frage stellst, es ist in jedem Projekt anders und es den typischen Rollout gibt es nicht und it depends. Ich habe ja schon so ein bisschen beschrieben, von wegen die Fragen formulieren und so und damit erstmal den Use Case scopen. Wie wir das bei IBM dann tun, ist in wenigen Wochen bis Monaten eben so einen Prototypen aufzusetzen, der aber im Gegensatz zu vielen anderen Prototypen, die halt aus einem reinen Faszination der Technik heraus entstehen, wirklich mit konkreten KPIs, so konkret es halt geht in so kurzem Zeitraum, versehen ist, wo du dann auch wirklich in den konkreten Business Case rechnen kannst. Das ist dann wahrscheinlich auch schon ganz oft die Antwort darauf. Du musst dann halt darlegen können, dass das was bringt. Dass das nicht nur coole Technologie ist, sondern dass du damit den Business Case aufmachen kannst oder sagen kannst, damit können wir so und so viele Stunden von Leuten einsparen. Stunden, die wir nicht haben, von Leuten, die wir nicht haben. Da können wir uns quasi pro Jahr irgendwie zwei Leute mitsparen. Nicht, dass wir die dann rausschmeißen würden, sondern dass wir die nicht extra einstellen müssen. Damit können wir Kundenzufriedenheit um einen gewissen Prozentsatz erhöhen. Du musst letztendlich irgendwelche KPIs produzieren, mit denen du rechtfertigen kannst, dass das eine sinnvolle Entscheidung ist und dass da Geld investiert werden sollte.
Zwei Sachen, das ist ganz wichtig. Das eine ist, du musst das Geld besorgen, dafür ist es wichtig. Aber auf der anderen Seite, die KPIs sind ja auch, oder die Messwerte, die Kennwerte sind ja auch dann später wichtig, damit ich weiß, ob ich erfolgreich war.
Definitiv. Also, wie ich eingangs erwähnt habe, ich komme ja komplett aus der Entwicklerrichtung. Für mich ist das natürlich immer, ja, natürlich ist das cool, das haben wir ja gebaut. Das ist ja doch super. Für mich war es, was ich auch in den letzten Jahren gelernt habe, wie wichtig das ist, auf den Business Case zu achten und sich nicht nur von der Technologie und der Begeisterung für die Technologie leiten zu lassen. Aber wie du gesagt hast, man muss natürlich langfristig das dann auch beurteilen. Man muss kurzfristig mal den Mehrwert zeigen können. Langfristig muss man dann natürlich auch beurteilen können, ob das, was man dann tut, den Wert bringt, den man erhofft hat. Hm. Ob das denn ein sinnvolles Unterfangen war. Was man dabei natürlich ein bisschen bedenken muss, es ist eine super innovative Technologie. Also jenseits von im konkreten Mehrwert, den du damit generierst, bereitest du dich damit natürlich auch vor auf das, was noch kommt an Innovation. Jedes AI-Gen-AI-Projekt ist quasi per Definition auch ein R&D-Investment, weil man damit natürlich so fundamental anders, so innovativ arbeitet im Vergleich zu dem, was man vielleicht sonst tut. Dass man diesen Aspekt, sollte man da schon auch berücksichtigen.
Ja. Das heißt, dann auch dieses Werkzeug, KI-Agenten und was es für das Unternehmen tun kann, kennenzulernen und zu lernen, wie es dann für andere Anwendungsfälle dann auch wieder nutzen könnte. Das ist eine wichtige Erkenntnis aus solchen Projekten, die auch wieder ihr Geld wert sein kann alleine.
Absolut.
Gut, ich habe die Kennwerte, ich habe das Management überzeugt, das Geld ist da. Was macht man dann?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. da gibt es auch wiederum nicht die pauschale Antwort drauf. Dann wird es halt ein hoffentlich einigermaßen agiles Projekt, in dem man basierend auf den Kundennutzen die Features umsetzt und Stück für Stück ausrollt und kontinuierlich auf seine KPIs achtet und hoffentlich an einen Punkt kommt, an dem alle glücklich sind damit. Aber du hörst schon an meinen Ausflüchten hier. Das kann ich dir nicht sagen.
Ja.
Das kann ich dir nicht sagen. Das ist auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, aktuell noch nicht häufig so. Mhm. Also es gibt diese Systeme, da muss man klar sagen, ich bin jetzt natürlich in meiner persönlichen Rolle, bin ich im Tech-Sales, was per se Pre-Sales ist. Das heißt, diese länger laufenden Projekte, die dann auch übergehen in langfristige Deployments, machen auch andere Kollegen. Da bin ich nicht der, der das konkret mitverfolgt. Ich bin dann quasi, wenn der Prototyp, die Begeisterung, der Business Case klar ist, dann geht es von meiner Hand in andere Hände. Aber es auch, muss man eben auch klar sagen, viele Unternehmen sind auch noch nicht an dem Punkt. Also es gibt viele Prototypen, so Prototypen, die inzwischen auch einigermaßen eingesetzt werden. Aber dass da wirklich ein langfristiges Projekt draus wird, das geht jetzt los, gibt es teilweise schon. Aber das ist was, das ist jetzt gerade im Entstehen.
Ich glaube, was dann auf alle Fälle passieren darf, was auf alle Fälle passieren sollte, ist, man muss die Werkzeuge schaffen. Das heißt, man muss sich überlegen für dieses Anwendungsfall, welche Werkzeuge wird dieser Agent eventuell brauchen können? Was braucht er auf alle Fälle? Was könnte er eventuell brauchen? Dann die Schnittstellen schaffen, die dafür notwendig sind. Das heißt, insbesondere einen MCP-Server vielleicht aufzusetzen für diese verschiedenen Werkzeuge, die man braucht, eine Werkzeugbeschreibung zu schaffen. Also, wenn du diesen Aufruf machst, brauchst du diese Aufrufparameter und du kriegst dieses Ergebnis in dem Format zurück, diese Beschreibung zu schaffen. Und natürlich, man muss sich eine Plattform aussuchen, auf der das Ganze läuft. Es ist ja so, dass die Plattform quasi das LLM aufruft. Hier ist ein Auftrag. Das LLM sagt, okay, ich plane jetzt mal mein Vorgehen. Mein erster Schritt wäre, dafür brauche ich Werkzeug XY. Das geht zurück an die Plattform. Die Plattform ruft dann das Werkzeug auf. Das Werkzeug liefert ein Ergebnis zurück. Die Plattform ruft das LLM wieder auf und sagt, das war der bisherige Gesprächsverlauf. Das sollte ich tun. Das ist das Ergebnis vom Werkzeug. Mach mal weiter. LLM denkt nach, okay, mein nächster Schritt wäre jetzt aufgrund des Erfolges des ersten Schrittes, mache ich als nächstes Schritt das oder weil der erste Schritt misslungen ist, mache ich einen anderen Schritt, alternativen Schritt, geht wieder zur Plattform, geht zum Werkzeug, geht zur Plattform, geht zum LLM und hin und her. Das heißt, man braucht eine solide Plattform und ich glaube, ein wichtiger Punkt bei dieser Plattform ist, es muss einfach und leicht sein, diese verschiedenen Werkzeuge anzubinden. Und deswegen glaube ich, dass so eine etablierte Plattform im Bereich Business Automation eine perfekte Fundlage ist für so einen KI-Agenten. Wie zum Beispiel das Watson X Orchestrate, was eben halt auch schon seit vielen Jahren, nicht nur unter dem Namen, aber in diesem Zuschnitt jetzt seit erst ein paar Jahren, aber eben halt doch sehr, sehr bewährt als Business Automation Plattform schon da ist. Das hat die Schnittstellen zu den verschiedensten Systemen, zu den verschiedenen ERP-Systemen, die es auf dieser Welt gibt, zu den verschiedenen CRM-Systemen. Man kann auch relativ leicht eigene Schnittstellen definieren. Daraus kann ich dann einfach Werkzeuge bauen, die Beschreibung noch dazu fügen und habe dann die Möglichkeit, über Watson X AI verschiedene Modelle eben halt auch zu nutzen, als Reasoning-Modell, als LLM, was innerhalb des Agenten fungiert. Und das ist, glaube ich, dann der wichtige Schritt. Also die Werkzeuge schaffen, Werkzeuge schärfen, vorbereiten, Plattform auswählen und dann natürlich geht es ans Prompting, Context Engineering und so weiter und das Ganze umzusetzen. Und damit das Ganze eben halt auch langfristig und nachhaltig läuft, sollte man das schon überlegen, welches Volumen werde ich zum Schluss brauchen, welche Tokenmengen sollen das sein, was würde das finanziell bedeuten, wenn ich das an Tokenmengen hätte, wie viel muss ich da bezahlen und dann eben halt auch Modelle zu finden, wo das gut funktioniert. Gehst du damit?
Da gehe ich zu 100% mit. Also danke, wie toll du hier WhatsApp Orchestrate beschrieben und angepriesen hast. auf jeden Fall. Tools schärfen. Schöne Metapher eigentlich, so Werkzeuge schärfen. Das funktioniert gut, die muss ich mir merken. Werkzeuge verfügbar machen, herstellen, schärfen. Das geschieht natürlich auch schon in den ersten Phasen so ein bisschen. Also das muss man von vornherein zum gewissen Grad tun. Aber das musst du, wie du natürlich jetzt auch vollkommen richtig gesagt hast, dauerhaft hinbekommen. Also ganz allgemein, so in dem Bereich Agentic AI oder Gen AI im Allgemeinen, es ist ganz viel Open Source getrieben. Man kann viele Sachen auch mit Open Source Tools selber zusammenbauen. Aber das Problem mit allem, was du selber zusammenbaust, ist natürlich, das musst du dann auch dauerhaft maintainen. Mhm. Das ist jetzt, also ich rede da ein bisschen aus Erfahrung, weil ich ja schon, wie ich anfangs erwähnt habe, in meinem zweiten AI-Hype-Cycle bin. Das war vor 6, 7 Jahren, war das super einfach. Da hast du in die Entwicklungsabteilung reingerufen und hast gesagt, wer hat Bock auf Computer Vision? Dann sind alle Hände hochgegangen. Das wollte jeder machen. Wenn du in die gleiche Abteilung heute reinrufst, dann geht da keine einzige Hand mehr hoch. Da hat keiner mehr Bock, irgendeine TensorFlow Codebase irgendwie zu verwalten. Und das ist nur 5 Jahre. Und in diesen Größenordnungen musst du dann natürlich denken, wo du eigentlich, also es wird eines, aber das ist jetzt keine neue Erkenntnis, das ist einfach die Build versus Buy Diskussion, die man in jedem IT-Projekt hat. Das, was du jetzt vielleicht noch selber stemmen kannst, da wirst du dich in einigen Jahren auf eine Plattform verlassen möchten wollen. Klappt das so grammatikalisch? der Wert so einer Plattform steigt von Woche zu Woche. Und der andere Punkt, den du noch angesprochen hast, das ist natürlich Anbindung an bestehende Business Automation Konstrukte, ob das jetzt deine bestehenden ERP-Systeme sind oder bestehende Automatisierungen, die man vielleicht schon hat. die sind natürlich wahnsinnig wertvoll. Die schmeißt man natürlich nicht weg. Wenn die funktionieren, dann sind die potenziell ein super wertvolles Werkzeug, den auch ein Agent verwenden kann. Entweder im Ganzen oder Teile davon. Und das alles zusammen in eine Plattform zu bringen, da wird es dann selbst aktuell, wenn alle noch Bock auf Basteln haben mit den Technologien, das ist selbst aktuell schwierig. Und wird dann im Laufe der Jahre zu einem Ding der Unmöglichkeit werden. Demnach, eine Plattform zu haben, in der das alles zusammenläuft, hat sehr, sehr viel Wert. Das andere Ding ist natürlich die Large Language Models an sich. Das sind die dicken Oschis, die richtig Compute brauchen. Der orchestrierende, agentische Teil braucht nicht besonders viel. Das sind letztendlich alles in irgendeiner Weise entweder REST oder MCP-Calls. Das ist wie jeder andere Server auch. Da braucht man nicht besonders viele Investitionen, auch wenn man das jetzt bei sich selber betreiben möchte, was nochmal ein ganz anderer Aspekt ist. Wenn man das On-Premise, also im eigenen Rechenzentrum betreiben will, was ja auch für viele relevant ist. Der agentische Teil ist nicht so wild, das geht. Aber halt diese Large Language Models zu betreiben, da braucht man die GPUs. Und wenn man da auf den Aktienkurs von Nvidia schaut, dann kann man sich vorstellen, dass die das nicht aus Wohltätigkeit tun, sondern da wird's teuer. Demnach ist das was, wo man, wenn es möglich ist, sich natürlich wesentlich leichter tut, dass man das als Software as a Service bezieht, zum Beispiel von WatsonX, was dann auch direkt in die Plattform integriert ist. Oder wenn man es dann doch selbst betreiben muss, weil es einfach eine Vorgabe ist oder weil einem das einfach sehr wichtig ist, dann wird es auch umso wichtiger, das mit einer möglichst effizienten Plattform zu tun. Und das ist auch so ein wesentlicher Unterschied zu unseren Marktbegleitern, dass all das, was IBM damit WatsonX tut, genauso wie du es als SaaS-Offering bekommst, sogar tatsächlich mit ein paar extra Features noch, also die wir nennen das Software, also die On-Premise-Versionen unserer Produkte, die können sogar nochmal an manchen Stellen ein bisschen mehr. Aber das gibt's bei uns. Also du kannst das alles dann auch in dein eigenes Rechenzentrum stellen, wenn du möchtest. Und wie gesagt, gerade da ist es besonders wichtig, mit einem etablierten, vertrauenswürdigen und kompetenten Partner zu arbeiten, weil da wird's sonst nochmal extra teuer.
Wir haben jetzt die Herausforderung nachhaltiger Betrieb erwähnt. Dazu gehört eben halt auch, dass Know-how-Träger langfristig da sind und auch die Motivation langfristig da ist. Das ist ja etwas, was anders ist als bei den schnelllebigen Konsumentenangeboten, wo ich dann morgen ein neues Angebot habe und übermorgen noch eins. Wenn ich etwas in einer Firma investiere, um ein Werkzeug zu schaffen, um etwas zu schaffen, was mir helfen soll, dann soll das halt auch in 10 und 20 Jahren im Zweifelsfall dann angepasst und erweitert, aber es soll halt weiter genutzt werden. Und das ist eine Sache, die ist tatsächlich eine der Herausforderungen bei solchen Systemen, weil es sich so schnell bewegt. Ich meine, alleine das, die großen Sprachmodelle, es kommt ständig neue raus und es werden, die alten Versionen werden abgekündigt. Die neuen haben einen anderen Schwerpunkt, haben ein anderes Training, produzieren andere Ergebnisse. Das heißt, wenn ich heute ein KI-agentisches System baue und ein Sprachmodell nutze und das Sprachmodell wird in 2 Jahren spätestens, vielleicht sogar in einem Jahr abgekündigt und ersetzt durch Nachfolgemodelle und die Nachfolgemodelle verhalten sich aber anders, habe ich ein Problem. Und das ist, glaube ich, auch eines der grundlegenden Sachen, wo zum Beispiel auch dieses On-Premises wieder helfen kann, zu sagen, okay, ich habe jetzt volle Kontrolle über den Fortschritt. Da passiert es nicht einfach, dass ein Anbieter in Amerika oder sonst irgendwo jetzt sagt, okay, ich drehe den Schalter auf neues Modell und bei mir läuft es nicht mehr. Doch das ist vielleicht eine Sache, die dann vielleicht eine Herausforderung ist, die man beachten darf. Was gibt es sonst noch so an technischen, organisatorischen, kulturellen Herausforderungen? Was siehst du da noch?
Über vieles haben wir schon gesprochen. Die wesentlichen Punkte, ich betone sie vielleicht einfach nochmal. Das Erwartungsmanagement. Es gibt nicht, there is no free lunch. Es gibt da nichts, was einfach so out of the box reinflanschen und alles wird besser. So einfach ist es leider nicht. Und Daten, Strukturen, Prozesse, alles, was du an Systemen in deinem Unternehmen hast, hast du höchstwahrscheinlich auf die Arbeitsrealität, die bisher existiert hat, angepasst. Also so ist ja auch das Naheliegendste, was man tun sollte. Aber diese Arbeitsrealität ändert sich nun eben zu einem gewissen Teil. Und genauso muss man jetzt auch die Datenstrukturen, Prozesse im Unternehmen daran anpassen, um die Vorzüge dieser neuen Arbeitsrealität nutzen zu können. Andere, vielleicht jüngere Unternehmen, die werden das dann auch tun. Also der Wettbewerb schläft nicht, der setzt das um. Und gerade für den deutschen Mittelstand mit sehr gewachsenen Strukturen kann das eine sehr große Herausforderung werden.
Weitere Herausforderung, die mir jetzt sogleich einfallen, ist EU AI Act. Mit den Maßgaben, die jetzt ja mehr und mehr auch scharf geschaltet werden, wo ich dann sehr, sehr schnell in einer Risikoklasse da bin, wo ich nicht nur informieren muss, transparent sein muss, sondern wo ich dann eben halt oder dokumentieren muss auch, sondern wo ich sehr schnell auch in die Risikoklassen reinkomme, wo ich vielleicht sogar eine Zertifizierung von einem System brauche, was natürlich es komplett schwierig macht, für einen typischen deutschen Mittelständler so etwas dann einzusetzen. Und es wird ja nicht das Sprachmodell als solches oder sowas zertifiziert, sondern es wird genau die eine Ausprägung untersucht und dann eben halt auch freigegeben. Und wenn ich dann eine Änderung habe, zum Beispiel beim Sprachmodell, ist die Frage, gilt das dann immer noch? Und Datenschutz natürlich. Zum Datenschutz habe ich jetzt gerade mit dem Benjamin Walczak gesprochen, Folgen 79 und 80, KI und Datenschutz, vielleicht auch nochmal eine wertvolle Empfehlung für Menschen, die sich in dem Umfeld nochmal ein bisschen schlau hören wollen. Das kann man schönreden, aber Datenschutz ist ein großes Thema in dem Moment, wenn ich in Deutschland ein Modell habe, was mit Sprache umgeht, und dann werde ich mit fast an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch personenbeziehbare Daten dabei haben. Es wird kaum Anwendungsfälle geben in dem Umfeld, wo es um Texte geht, wo ich keine personenbeziehbare Daten habe. Wenn ich reine Maschinendaten habe, Wetterdaten, was auch immer, dann habe ich ja auch typischerweise eben kein großes Sprachmodell, was das verarbeitet. Das heißt, KI-agentische Systeme haben fast immer Personen. Und da muss ich dann halt auch daran denken. Und da gibt es ja schon auch wieder Stimmen, gerade aus dem Bereich der Aufsichtsbehörden, die sehr, sehr schnell sagen, ein Modell, das mit personenbezogenen Daten trainiert wurde und die auch nur POS möglicherweise ausgibt, ist quasi infiziert, und ich darf es vielleicht gar nicht verwenden, eine KI-Lösung zu schaffen, weil da ja im Prinzip ja auch das noch wieder rauskommen könnte. Ist ein schwieriges Thema, ist eine große Herausforderung. Da müssen wir auch weiter gucken.
Auf jeden Fall. Das habe ich jetzt in meiner technikverliebten Art natürlich auch so ganz hinten runterfallen lassen. Und hast da natürlich vollkommen recht, Thomas. Und viele Sachen sind da halt noch unklar. Da wird auch vieles, wird einfach von den Gerichten entschieden werden müssen. Die eine Sache, die man dazu jetzt halt tun kann, ist gut dokumentieren, gut klarstellen, was man wo einsetzt, zu wissen, was man wo einsetzt, welche Daten kommen rein, welche Modelle verwendet man dafür, wie verarbeitet man sie weiter, was kommt wieder raus. Und speziell da ist natürlich der Wert von der Plattform nochmal ein Stück höher. Diese Art von Monitoring, Logging, einfach Dokumentation kannst du dir auch selber bauen. Kein Hexenwerk dran, musst halt dann sehr streng sein in deinen technischen Prozessen, wie du dann deine Modelle da deployst und deine Prompts und deine Agenten und deine Tools. Geht theoretisch, praktisch ist das schon sehr ambitioniert. Wenn man da jetzt aber eine Plattform wie zum Beispiel WhatsApp Orchestrate verwendet, kann man dann die dazugehörigen Governance-Tools aus WhatsApp Governance übernehmen, vieles davon automatisch, und dann, wenn man noch ein paar Sachen clever konfiguriert, hat man sich eigentlich ziemlich gut abgesichert in der Weise, dass man auf jeden Fall aussagefähig ist, was man tut und was man auch vielleicht nicht tut und warum man was tut. Und kann dann zu jedem Zeitpunkt, wenn sich dann auch die Rechtsprechung ändert, wenn Sachen konkret werden, was man vielleicht darf oder nicht darf, weiß man, wie man darauf zu reagieren hat. Und da den Überblick zu behalten, das ist jenseits der Prototypenphase natürlich super kritisch und dann auch eine von den großen Herausforderungen, die man da absolut nicht vergessen darf.
Auch die Auswahl des Modells, des Sprachmodells, was man verwendet, ist ganz, ganz wichtig. Zum einen, was die Fähigkeiten angeht, aber auf der anderen Seite eben halt auch, was die rechtliche Sicherheit, die Compliance angeht. IBM, finde ich, ist da sehr vorbildlich, hat beim Granite-Modell eben halt auch genau beschrieben, mit welchen Daten das Modell trainiert wurde. Und ist sich so sicher, dass sie eben halt für eine Garantie für Kunden ausgibt, dass, wenn die Kunden durch den Einsatz des LLMs verklagt werden auf zum Beispiel Urheberrechtsverletzungen, dass die IBM da einspringt und das Verfahren dann übernimmt und dafür notfalls, wenn es dann dazu käme, Geld bezahlen würde. Aber da müssen sie sich, glaube ich, schon ziemlich sicher sein, damit sie so eine Garantie geben.
Ja, wieder ein super spannender Punkt. Ich wollte mich jetzt so ein bisschen zurückhalten mit den IBM-Produkten, aber das ist natürlich ganz toll von dir, Thomas, dass du das, die Vorzüge hier auch herausstellst. Ja, das ist wirklich ein ganz relevantes Ding. Und wenn man sich da mal drüber Gedanken macht, wie das denn, wenn man mal recherchiert, was eigentlich für Daten in den marktbegleitenden Modellen drin sind, also ob das jetzt OpenAI, Anthropic, X oder wer auch immer, das ist bei allen das Gleiche, da findest du nix. Und das hat auch Gründe, dass du da nix findest. Da ist einfach, die sind da nicht transparent. Da ist halt, werde ich jetzt hier mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und zu sagen, dass da dann wahrscheinlich Sachen drin sind, die da nicht drin sein dürfen. Aber es ist auf jeden Fall nicht transparent, was drin ist.
Es gab dokumentierte Fälle, wo durch einen Angriff eben halt personenbezogene Daten ausgegeben wurden. Ungezielt, aber nichtsdestotrotz halt mit Personenbezug. Mhm. Und dementsprechend ist das problematisch.
Ja, genau. Also das Personenbezug ist das eine, aber auch Urheberrecht ist natürlich ein riesengroßes Thema. Und da ist IBM wirklich der einzige Anbieter auf dem Markt, der State-of-the-Art-Modelle anbietet, die transparent darlegen, welche Daten reingeflossen sind und auch was konkret rausgefiltert wurde an Daten. Und super spannend ist, wenn man das einfach mal da irgendwie googelt, dann findet man auch gleich ganz viel dazu. Da gibt es ein paar gute Papers von IBM, wo die das ganz genau erklären. Demnach, wenn man darauf Wert legt, was wahrscheinlich wesentlich mehr Leute tun sollten, als sie es aktuell tun, dass man mit dem Modell, das man verwendet, rechtlich nicht auf quasi so dünnem Eis steht, dass es schon knarzt, dann sind die IBM-Modelle ganz, ganz oben in der Liste von dem, was man da in Betracht ziehen sollte.
Jetzt eine Frage, die wirst du nicht mögen.
Oh Gott.
Wo geht die Reise hin? Mit welchen Entwicklungen können Unternehmen in der nächsten Zeit rechnen?
Wo geht die Reise hin? Ach, finde ich gar nicht so schlimm, die Frage. Könnte ich jetzt ewig lang schwadronieren und erzählen. Aber da kümmern sich ganz schnell irgendwelche solche Diskussionen, so hier AGI und wird es irgendwie eine Intelligenzexplosion geben und werden wir jetzt alle arbeitslos und keine Ahnung. Kann man darüber diskutieren. Halt ich, wie gesagt, ich bin immer im zweiten AI-Hype-Zyklus. Ich bin da vielleicht ein bisschen abgebrühter, als es viele andere sind, die sich da gerade voll mitreißen lassen. Ich glaube, dass vieles von dem, was man jetzt auch in den Medien, an AI-Hype, an AI, sowohl Visionen als auch Untergangsszenarien hört, sich als wesentlich unspektakulärer herausstellen werden, als es jetzt aussieht. Aber was man in jedem Fall sagen kann, ist, dass jenseits all dieser Diskussionen, die Modelle, die es jetzt gibt, die werden noch für einen nennenswerten Zeitraum in der Zukunft auf jeden Fall schnell besser werden. Also es ist auf jeden Fall noch viel Innovation drin in dem System. Da wird noch vieles passieren. Ich persönlich glaube, eine rein persönliche Meinung, dass man in nicht allzu ferner Zukunft so ein Plateau erreichen wird, wo dann die Fortschritte sich stark verlangsamen werden. Aber das dauert schon noch ein bisschen. Also es werden noch einige Modellgenerationen kommen, die sehr viel besser sein werden. Vor allen Dingen werden die Modelle noch mal viel kleiner werden. Das ist schon sehr viel geschehen in den letzten eineinhalb Jahren. Dieser Trend wird auf jeden Fall weitergehen. Und das hat natürlich ganz starke Implikationen für die das anwenden möchten. Und auch gerade jetzt für den deutschen Mittelstand. Und da sind die Entwicklungszyklen für neue Softwarelösungen, für neue Prozesse, für Entwicklungszyklen sind nun mal einfach im deutschen Mittelstand im Durchschnitt ein bisschen langsamer als im Silicon Valley. Sagen wir es einfach mal so.
Hardware ist halt auch ein bisschen langsamer als Software.
Ja, das hat alles seine Gründe und das hat auch seine Vorzüge. Aber darauf, da muss man beachten, dass es eben einfach quasi sicher ist, dass wir nochmal wesentlich mehr an Capabilities bekommen werden von den Modellen in den nächsten 1, 2, 3 Jahren. Ein bisschen wie beim Tontaubenschießen. Wenn du jetzt quasi ein Projekt startest und irgendwelche Features, irgendwelche Lösungen im Visier hast, du musst ein bisschen nach vorne wegzielen. Wenn du jetzt ein Projekt startest, dann kann das schon auch, wenn jetzt wir sprechen hier ein bisschen mit der übertriebenen Erwartungshaltung, muss man mit Augenmaß machen. Aber es kann schon valide sein, jetzt Projekte zu starten oder weiterzuführen, wissentlich, dass es jetzt die Intelligenz noch nicht so ganz ausreicht, dass es jetzt gerade noch ein bisschen holpert, ein bisschen hapert an der einen oder anderen Stelle. Da wird vieles kommen, was man einfach plug and play, dann nimmst du das alte Modell raus, stellst das neue rein, das ist eine Zeile in irgendeinem YAML oder in irgendeiner CLI und hast ein neues Modell drin und dann funktioniert's. In einem halben Jahr, in dem Jahr. Also es ist valide, ein bisschen blauäugig in die Zukunft zu zielen mit dem, was die Modelle können werden. Nichtsdestotrotz muss man sich davor erstmal überlegen, was will man eigentlich erreichen. Also man muss quasi erstmal sich von seiner Erwartungshaltung nach unten durchgraben auf die Realität und dann darf man von dieser Realität aus ein bisschen nach vorne zielen. Das wäre so meine Einschätzung.
Schön gesagt. Max, vielen herzlichen Dank. Für die Zuhörer, die Max noch ein bisschen mehr hören und vor allen Dingen auch mal sehen möchten, empfehle ich den YouTube-Kanal, seinen YouTube-Kanal, @maxjesch. Kommen natürlich auch in die Shownotes mit rein. Und ansonsten, es war ein tolles Gespräch. Ich glaube, wir haben auch uns über ganz, ganz viele Themen rundherum, die KI-Agenten und noch ein bisschen weiter weg davon manchmal unterhalten. Aber ich hoffe, dass es für alle Zuhörenden, die bis jetzt durchgehalten haben, auch noch bis zum Schluss interessant war. Insofern, vielen Dank, Max.
Ja, kann ich nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank, Thomas. Danke, dass ihr mir hier eine Möglichkeit gegeben habt, mich über die Themen zu unterhalten, die mich so interessieren. Und ja, würde mich freuen, wenn auch vielleicht der ein oder andere hier von den Zuhörern, wenn ich da mal was höre, LinkedIn, YouTube, sehr gerne Kontakt aufnehmen. Und vielleicht irgendjemand, der jetzt passiv zugehört hat, vielleicht sieht man sich irgendwann mal.
Das war Chatbots und KI. Wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird präsentiert von Asono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.